Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Mixed Tag Team. Wie immer mit mir, dem Gerhard, und an meiner Seite die wunderbare Helena.
Hallo.
Helena, nach 3 Wochen sind wir jetzt wieder zurück. Yes. Auf Sendung sozusagen. Ja, ein bisschen ausgesetzt. Warum?
Ja, ich hatte da was anderes zu tun. Wir haben uns so einer kleinen, aber feinen Hochzeit beschäftigt, die ich da quasi als Braut geschmissen habe. Und der Gerhard als mein Trauzeuge musste meine Schleppe hin und her tragen. Deshalb hatten wir leider keine Zeit, einen Podcast aufzunehmen.
Ja, und ich habe auf der Hochzeitsfeier dann auch nochmal gesagt, hier, wir machen zusammen auch einen Podcast und hört ihn euch doch mal an. Deswegen nochmal ein ganz warmes und herzliches Hallo allen, die sich jetzt diese Podcast-Folge anhören, weil sie auf Helenas Hochzeit waren.
Genau, also hallo liebe Freunde und Familie, die ihr keine Ahnung von Wrestling habt. Schön, dass ihr jetzt meinen Podcast hört.
Ja, und wir kommen gleich sozusagen zum Kern des Geschehens. Gerade King of the Ring Turnier. Und da steht ja auch ein Paar im Halbfinale bei den Männern Dominik Mysterio, King of the Ring, Halbfinale, und bei den Frauen Liv Morgan, auch im Halbfinale. Und da habe ich auch schon die Idee gelesen, die beiden könnten King und Queen of the Ring werden und dann am zweiten Tag von SummerSlam ihre Titelmatches haben und aber hier am ersten Tag dann das große Royal Wedding machen. Der King heiratet die Queen, so ein bisschen auch wie SummerSlam 1991. Ja, dann, da gab es ja 2 Main Events, das Match Made in Hell, wo Hulk Hogan und der Ultimate Warrior gegen damaligen Irak-Sympathisanten angetreten sind, und das Match Made in Heaven, wo Randy Savage und Miss Elizabeth wieder geheiratet haben, nachdem sie sich vorher Kayfabe-mäßig getrennt hatten. Was denkst du, wäre das nach deiner Hochzeitserfahrung jetzt, wäre das eine gute Idee, wenn WWE wieder so eine große Wedding-Geschichte machen würde? Vielleicht sogar beim SummerSlam.
Ach ja, also ich bin jetzt naturgemäß ganz tief drin im Wedding Play und also könnte Ihnen gute Tipps von Pinterest geben, aber sehe ich jetzt nicht so. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass WWE tatsächlich auf diese Idee kommen könnte, das zu tun. Gut fände ich es nicht, weil das wird es schon ein bisschen albern machen, ne? Also ist es jetzt eh schon. Also die beiden, ich fand das jetzt okay und finde es auch immer noch okay, dass die so K-Fab-mäßig zusammen sind und so, aber ja, es ist also ist jetzt auch genug, finde ich. Können sie schon noch machen, aber muss jetzt auch nicht übermäßig oft mehr so sehen und muss jetzt auch nicht noch die nächste Stufe sehen. Das ist für mich dann ähnliches Niveau wie die Beerdigung vom Lebkuchenmann. Musste ich auch nicht sehen. Muss ich irgendwie durch. Hier muss jetzt auch keine Hochzeit zwischen Liv und Dominik sehen.
Okay. Wobei Liv ist ja auch groß im Geschäft. Gestern war auch das Spiel Niederlande gegen Japan bei der Fußball-WM. Und da werden ja immer Prominente eingeblendet. Und da war auch Liv Morgan dann einmal eingeblendet, ja.
Ah, cool.
Mit ihrem tatsächlichen Lebenspartner. Ja, ganz anders aussah als Dominik.
Ah, das hätten sie aber schon noch aufrechterhalten können.
Ja, denke ich auch. Also wenn sie das gewusst hätten, hätte sie vielleicht sogar Dominik.
Nee, aber sonst ist sie ja, finde ich, schon eher so Hayfab-mäßig unterwegs auch. Also die ist ja selten aus der Rolle heraus.
Ja.
Also und er ja auch nicht. Also er ist ja auch total in der Rolle eigentlich immer. Deshalb, ja, interessant. Aber, ja. Nee, also für mich ist es jetzt okay, wenn das einfach jetzt so auf der Ebene weiterläuft, und ich fände es aber irgendwann, also ganz perspektivisch, auch gut, wenn die beiden sich wieder trennen würden und da es einen Bruch geben würde, aber die Hochzeit muss ich jetzt bis dahin dann nicht unbedingt sehen.
Okay. Bleiben wir mal beim Queen of the Ring Tournament. Mhm. Liv Morgan ist ja nicht die Einzige, die sich fürs Halbfinale qualifiziert hat, sondern Charlotte Flair hat sich auch noch qualifiziert und tritt auf der einen Seite des Baums gegen Liv an, und auf der anderen Seite des Baums haben sich durchgesetzt Io Sky in dem einen Match und Raquel Rodriguez in dem anderen. Also haben wir ja, vier mögliche Finals mit den Teilnehmern Liv Morgan, Charlotte Flair auf der einen und dann Io oder Raquel auf der anderen Seite. Was würdest du da gerne sehen bei Night of Champions und was glaubst du wird kommen?
Also, ich fange mal von vorne an. Also, die Personen, wie sie da jetzt stehen, sind die logischen Gewinnerinnen in ihren jeweiligen Matches. Also, ich finde, ich mag das ja generell nicht, wenn gerade bei den Frauen so die großen Namen dann quasi wegen nichts dann solche Matches verlieren. Und deshalb finde ich es schon sinnvoll, dass wenn man die alle in diese Matches packt, dass die dann auch als Gewinnerinnen hervorgehen. Und so, glaube ich, hast du jetzt schon in diesen Halbfinals schon bei den Frauen eine Card, die sich wirklich sehen lassen kann. Das sind wirklich große, gute Namen. Raquel ist vielleicht ein Ticken unter Liv Morgan, Io Sky und Charlotte Flair, aber kann da gut mitspielen. Und es ist schon eine sehr ordentliche Card. Das gefällt mir prinzipiell gut. Ich finde es grundsätzlich Quatsch, dass Liv Morgan da dabei ist. Ich finde, sie hätte einfach nicht an dem Turnier teilnehmen sollen. Das macht für mich keinen Sinn. Weder quasi in der Geschichte noch außerhalb in der Dramaturgie. Ja, irgendwie ist die Erklärung ja in der Geschichte, dass sie irgendwie Doppelchampion werden möchte, aber das artikuliert sie ja selbst gar nicht so. Oder sie stellt sich ja gar nicht hin und sagt, hier Rhea, du bist eigentlich meine Nächste und ich will die Beste aller Zeiten werden und deshalb werde ich Doppelchampion. Das macht sie ja gar nicht, sondern muss ich das irgendwie so dazu denken, beziehungsweise die deutschen Kommentatoren erzählen es mir jedes Mal wieder. Aber eigentlich könnte man das, wenn man das spielen möchte, wesentlich höher hängen. Und dann könnte man das nämlich auch eigentlich eher in die Richtung laufen lassen, zu sagen, irgendwann begegnen sich Liv und Rhea dann halt wirklich als Champions. Und dass man das jetzt irgendwie in diesem Queen of the Ring Turnier reinwursteln muss, verstehe ich nicht. Und deshalb ist meine Theorie, warum Liv Morgan da drin ist, eher, dass sie jetzt sagen, okay, wir zünden jetzt das Feuerwerk Raquel gegen Liv und wir zünden jetzt das Feuerwerk Bruch des Judgment Days. Und das machen wir bei Night of Champions. Aber auch das ist nur in der Theorie vorbereitet. Also das haben wir eigentlich ziemlich lange vorbereitet gehabt. Jetzt haben wir es aber die letzten 3 Monate gar nicht mehr gespielt, diese Story. Und wenn wir das jetzt aber dann sozusagen zünden, dann ist es jetzt wieder überhaupt nicht mehr vorbereitet und es ist nicht angedeutet und es ist dann auch nicht das triumphale Ende von irgendwie so einer dieser großen Fehde, die wir eigentlich die letzten Monate gesehen haben. Das heißt, also ich denke, dass das der Plan ist, weshalb Liv Morgan überhaupt in diesem Turnier ist. Aber ich finde den Plan nicht gut. Und sonst sehe ich jetzt auch, ach ja, also Liv gegen Io kann man machen. Charlotte gegen Io kann man auch machen. Charlotte gegen Raquel wird mir jetzt nichts geben. Liv gegen Raquel finde ich im Prinzip gut, aber nur wenn es aufgebaut wäre. Aber zum Beispiel Liv gegen Io, dann lass sie doch lieber um den Titel kämpfen. Dann nimm doch Liv aus dem Turnier. Wenn du jetzt eigentlich Liv gegen Io sozusagen haben möchtest, dann nimm Liv aus dem Turnier. Lass sie eine Fehde gegen Io entwickeln und lass sie dann um den Titel kämpfen. Und dann soll irgendjemand anderes sich um dieses Turnier prügeln. Das würde doch viel mehr Sinn machen. Deshalb, ich finde die Grundarchitektur dieses Turniers sehr merkwürdig. Hab eine Idee, in welche Richtung es geht, finde die Idee nicht gut. Finde aber, dass, wenn du diese Architektur jetzt hast, in diesem Rahmen ist es jetzt der einzig mögliche Ausgang von diesen 4 Personen, die da jetzt drinstehen.
Ja, ich bin da ganz nah bei dir. Also ich verstehe auch überhaupt nicht, ja, dieses Liv Morgan da im Queen of the Ring Tournament. Denn was immer man da erreichen will, da gäbe es auch andere Möglichkeiten. Erschwerend kommt ja noch hinzu, dass Liv seit ihrem Titelgewinn bei WrestleMania keine einzige Titelverteidigung
ja,
hatte.
Ja, Perlen vor die Säue geschmissen.
Ja, Also, also da hätte man ja auch was anderes machen können. Ja, man hat ja ein paar Babyfaces mit irgendwie also mindestens Bailey und Lyra Valkyria, ja, die man da auch, ja, den man da auch eine kleine Fehde hätte machen können. Man hätte auch zum Beispiel da den Main Event Slot bei Saturday Night's Main Event besetzen können, wo es ja also gar keiner der vier World Title verteidigt wurde. Also, das finde ich ganz merkwürdig. Ich glaube auch, ja, und das ist so die logische Erklärung, dass da ja Bruch des Judgment Days im King of the Ring, im Queen of the Ring Tournament irgendwie die Idee ist. Meine These zum Ablauf ist, Raquel kommt ins Finale mit Hilfe des restlichen Judgment Days. Bei Liv geht's aber schief, der Eingriff. Und dann ist das Finale Charlotte gegen Raquel. Und dann funktioniert der Judgment Day unabsichtlich, absichtlich dann auch nicht. Charlotte wird Queen of the Ring und hat dann das Match gegen Rhea Ripley. Und auf der anderen Seite kommen wir dann zu dem SummerSlam-Match von Liv Morgan, entweder nur gegen Raquel oder auch noch gegen Roxanne Perez. Das ist so meine aktuelle These, weil ja, also es macht auch wenig Sinn, also irgendwie das finale Liv gegen Raquel zu machen, dann gewinnt Raquel und dann sagt sie, okay, jetzt machen wir nochmal ein Match beim SummerSlam. Ja, das
Ja.
weiß ich auch nicht.
Also das wäre eine Geschichte, die finde ich ganz gut. Das finde ich noch eine der guten Takeaways aus dieser Geschichte. Aber ich bin mir nicht so sicher. Also ich hab das Vertrauen nicht in WWE, dass sie das so machen. Ich habe eher die Befürchtung, dass sie es jetzt irgendwie gestern halt so kurz vor knapp, bis ich jetzt überlegt haben, ah shit, was machen wir da jetzt eigentlich? Dann haben sie gedacht, ah ja, Liv gegen Raquel wäre doch irgendwie auch eine gute Idee. Und ich glaube eher, dass sie das, also das ist aber, wie gesagt, meine Skepsis im Moment dem WWE-Booking gegenüber, dass ich ihnen nicht zutraue, da eine gute Geschichte draus zu machen, sondern dass ich eher denke, dass die mit Schnellschüssen gute Storylines ruinieren, weil ich denke, müssen wir jetzt eigentlich langsamer abfeuern. Deshalb, ich fände das, also ich fände deine Variante wesentlich besser und dann würde ich auch sagen, das wäre auch eine Sache, die wäre gut, weil dann hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits, wir haben dann wirklich eine Entwicklung des Judgment Days, wir könnten das zum SummerSlam wirklich wieder hinentwickeln, wir könnten da den großen Bruch ordentlich vorbereiten und wir hätten eine Charlotte-Rhea-Geschichte, die als Match wunderbar funktioniert und was ja auch schon so ein bisschen jetzt eigentlich angedeutet ist mit dem Team aus Rhea, Alexa und Charlotte, dass da quasi die sich jetzt angenähert haben und dann kommt es jetzt wieder zum Clash, weil die jetzt dann gegeneinander kämpfen. Wenn ich bestmögliche Lösung, ich habe aber nicht das Vertrauen im WWE, dass sie es auch so machen.
Ja, Vertrauen in WWE hat auch Becky Lynch nicht mehr, nachdem ihr wieder ganz übel mitgespielt wurde bei
Übel.
Clash in Italy. Wieder mal Jessica Carr als Ringrichterin. Und ja, Sol Ruka hat es geschafft, hat Becky Lynch besiegt und ist neuer Intercontinental Champion. Sol Ruka hatte auch schon ihre erste Titelverteidigung, also den Titel 6 Wochen nach Liv gewonnen und aber trotzdem ihre erste Titelverteidigung vorher gehabt. Davor. Ja, aber dann doch auch deutlicher Aufstieg von Sol Ruka. Da ist auch was nachgekommen, nachdem sie ja auch schon im Royal Rumble nur knapp sich da Liv Morgan geschlagen geben musste. Becky Lynch, sehr traurig, hat auch die als Europa-Tour und hat dann auch, Becky Lynch hat auch die Möglichkeit genutzt. Und regelmäßig auf Social Media gepostet und hat da immer ein ganz unglückliches Gesicht gemacht und hat immer dazu geschrieben, ja, mein Urlaub ist ruiniert, ja, ich kann noch nicht mal mehr genießen und dann halt, was sie alles gemacht hat, ja, kann Rom nicht genießen, kann den Vatikan nicht genießen, den Louvre kann sie nicht genießen und hier die Enten, die da rumlaufen und ihr Frühstück und ihren Drink und so und kann sie alles nicht machen. Und also das beste Video fand ich auch. Das war, glaube ich, im Vatikan. Da hat sie dann auch so ein 360 Grad ihr Handy gedreht. Und da konnte man auch sehen, so 10 Meter entfernt stand ihr Ehemann, Seth Rollins, und hat ja auch so geguckt, so nach dem Motto: Schatz, wann bist du endlich fertig? Wir wollen hier auch irgendwie weitermachen. Aber das fand ich sehr gut und einfach. Also Becky Lynch kann auch extrem gut so,
Ja.
ja, wirklich alles ist ruiniert gucken. Ja, das finde ich schon gut.
Ja, Becky Lynch ist schon also gigantisch gut, wie die Wrestling mit Social Media verbindet. Also ich finde, da gibt es niemand anderen, der das so kann wie sie. Das nämlich als so Social Media so als verlängerten Arm des Wrestlings nutzen. Und das macht sie wirklich meisterhaft. Und ich finde sie wirklich auch als Heel, finde ich sie ganz toll. Also ich bin weiterhin großer Becky Lynch-Fan. Und es ist sogar, also sie steigt immer weiter in meiner Anerkennung, weil ich finde, dass sie das großartig macht, egal welche Rolle sie gerade hat.
Also sie hat jetzt kürzlich im Interview auch gesagt, sie würde, fände es sehr gut mit ihrem Charakter jetzt auch Money in the Bank zu gewinnen und ja, sagen mit der Macht des Koffers dann da auch spielen zu können, so ein bisschen. Da denke ich auch, das wäre eine gute Idee. Deswegen sage ich hier, WWE gibt Becky Lynch in den Koffer.
Ich finde das auch eine sehr gute Idee. Das wär eine gute Brücke auch für sie wieder in die Top-Liga zurück. Also gut, sie war natürlich auf einem hohen Niveau, sie war ja Intercontinental Champion, aber sie muss den Weg jetzt auch wieder finden in die Top-Liga der Frauen und da wäre der Money in the Bank-Koffer, wäre ich genau das Richtige für sie. Und dann hättest du nämlich auch immer wieder so die Spannungen zwischen ihr und den großen Frauen, also jetzt in dem Fall jetzt Liv Morgan und Rhea Ripley. Und das sind beides Kombinationen, die ich interessant finde und die ich mir vorstellen kann und über die ich jetzt auch nicht sagen würde, bei der einen geht es und bei der anderen nicht, sondern die kann sozusagen auch eine Gefahr für beide sein.
Ja.
Das finde ich gut.
Nee, aber so eine Becky Lynch, die Rhea Ripley die ganze Zeit auf die Nerven geht.
Ja.
Ja, vielleicht ist heute der Tag, wo ich den Koffer einlöse. Oder auch nicht.
Ja,
Schauen wir mal. Das
mega.
wäre schon gut. Ja. Money in the Bank, also das Event ist jetzt auch verlegt worden, kürzlich von WWE. Das war eigentlich für Anfang September angekündigt, ist jetzt auf Anfang Oktober verlegt worden, sodass da jetzt eine Lücke ist, die da noch gefüllt wird. Ja, also ich gehe dann davon aus, dass Crown Jewel dann irgendwann zwischen Money in the Bank und SummerSlam sein wird, also nach SummerSlam und vor Money in the Bank. Und man da eventuell sogar noch Wrestlepalooza in den Zeitraum reinpackt.
Ganz erstreichend, dieses Event aus meiner Sicht.
Ja, war. ESPN hat dafür viel Geld bezahlt und Netflix auch und dann wird es wahrscheinlich auch kommen. Aber auf jeden Fall, ja, Money in the Bank noch später. Also ist ja immer noch vorm SummerSlam und jetzt 2 Monate nach dem SummerSlam. Aber gut, ist immer noch genug Zeit bis WrestleMania, wenn man da den Gürtel, den Koffer einsetzen kann. Immer noch 5 Monate, ja, 6 Monate sogar. Ein halbes Jahr, das reicht eigentlich auch für eine Story.
Ja, aber ich finde das gar nicht schlecht eigentlich, weil der Sommer ist eh ziemlich voll, also sowohl mit Events als auch einfach mit dieser Brücke zwischen WrestleMania und dem SummerSlam. Und ich würde sagen, so nach Survivor Series bis zum Royal Rumble ist so ein bisschen die tote Zeit. Weil werden gerade noch alle Schachfiguren quasi auf ihre Plätze gestellt, damit es dann Richtung World to WrestleMania geht. Und wenn du da schon so einen Unsicherheitsfaktor wie den Money in the Bank hast, den kannst du ja immer wieder mit reinschmeißen und der bringt immer wieder irgendwie Story mit. Und das ist auch eine Möglichkeit, dass du halt relativ knapp vor der Road to WrestleMania den Titel noch wechseln lässt, ohne dass das jetzt irgendwie einen Schaden für irgendjemanden bringen würde. Deshalb finde ich das eigentlich keine schlechte Choreografie.
Ja, bei SmackDown ist Rhea Ripley weiterhin, hat den großen Frauentitel. Und wenn das so bleibt, muss sie auch gar nicht bei Money in the Bank ran, im Money in the Bank Match. Aber sie hat sich dann bei Clash in Italy ja nochmal erfolgreich durchgesetzt gegen Jade Cargill, nachdem Jade ja in Wochen davor regelmäßig die Oberhand hatte. Aber jetzt steht es 2-0. Bei WrestleMania hat gewonnen, jetzt mal in Italien. Da denke ich, wird es auch Zeit, dass sie dann dieses Kapitel hinter sich lässt. Und ja, ich gucke jetzt halt auch so ein bisschen Richtung Queen of the Ring, ob es da eine Herausforderung für sie gibt.
Ja, dieses Jade Cargill-Thema, das hätte sie schon bei WrestleMania hinter sich lassen sollen. Das nervt mich. Es nervt mich wirklich, weil du hast jetzt, also ich habe das in den letzten Podcast-Folgen schon gesagt, sie haben was richtig gemacht, ja? Sie haben es richtig gemacht, dass sie Liv Morgan und Rhea Ripley zu den Champions gemacht haben. Sie haben erkannt, dass der bisherige Weg in der Women's Division nicht der richtige war, sondern dass man schon die Topstars am besten auch zu den Titelträgerinnen macht. Und auch die besten Frauen einfach zu den Titelträgerinnen macht. Gut, kann man jetzt auch ein bisschen streiten. Ist es Becky Lynch, ist es Charlotte Flair, ist es, weiß ich nicht. Aber Liv Morgan und Rhea Ripley gehören eindeutig an die Spitze der Division. Und es ist, die haben beide eine klare Legitimation, an dieser Spitze zu sein. Und das fand ich den einzig richtigen Weg, das zu machen. Und sie machen nichts daraus. Absolut nichts. Was ist gesagt? Liv Morgan hat seit WrestleMania ihren Titel überhaupt nicht verteidigt. Die tritt als Titelträgerin gar nicht auf. Und auf der anderen Seite haben wir Rhea Ripley, die sich immer noch mit Jade Cargill, mit dieser super blassen, schwachen Jade Cargill herumschlägt und mit Meechin und B-Fab. Und dann verbrennen sie noch Charlotte Flair und Alexa Bliss daran, was gar keinen Sinn macht. Und auch das, da kann eine Rhea sich gar nicht entfalten, ja, wenn die dauernd gegen so Loser da in den Ring treten muss. Also das ist ja, die hat ja überhaupt nichts zu gewinnen dabei. Sie hat schon jetzt mehrmals gezeigt, dass sie besser ist als Jade Cargill, auch mit Meechin und B-Fab. Das heißt, also da gibt's gar nichts mehr zu gewinnen. Sie kann nur noch verlieren jetzt. Und das macht Rhea nicht stärker, das macht die Titelträgerin nicht interessanter, es bringt keine neuen Geschichten rein, sondern es ist ein Push irgendwie für Jade Cargill, der aber völlig unnötig ist, weil die hatte den Push ja als Titelträgerin und sie hat es nicht genutzt, es hat ihr nicht geholfen, sie wurde so nicht gebuckt, es war einfach irgendwie ein Ausfall. Und jetzt kriegt sie den Push, aber Rhea ist doch die Titelträgerin. Und das ist doch eigentlich der Star. Und wir sollten uns jetzt doch darum bemühen, dass wir den Star Rhea Ripley als Titelträgerin da jetzt mal ein bisschen nach oben bringen und irgendwie da Euphorie aufkommen lassen und Fanbegeisterung aufkommen lassen. Und genauso bei Liv Morgan, die mit großer Freude quasi der Fans Titelträgerin geworden ist. Und seitdem machen sie nichts aus ihr. Und ich verstehe das einfach alles überhaupt nicht. Und gleichzeitig ist es ja aber auch kein nachhaltiges Character Development von irgendwie neueren, jüngeren Anfängerinnen oder so. Auch diese Fatal Influence Geschichte, da habe ich mich furchtbar aufgeregt. JC Jane habe ich mich furchtbar aufgeregt, dass sie dann gegen Charlotte Flair und Alexa Bliss und Rhea Ripley irgendwie da waren. Und ja, schon was gewonnen haben und so. Habe ich mich drüber aufgeregt. Aber eigentlich haben wir mit denen jetzt auch kein solides Character Development gemacht, sondern die sind jetzt irgendwie auch wieder so abgerutscht. Ich verstehe das nicht. Und auch mit Jade Cargill und mit Meechin und mit B-Fab, also wo wollen wir denn mit denen hin? Also was machen, warum geben wir denen denn jetzt den Push? Wofür denn? Also wo führt denn deren Weg eigentlich dann? Wo soll der denn enden? Also verstehe ich alles überhaupt nicht. Ich finde, die einzige Person, mit der es jetzt im Moment funktioniert, ist Soruka in der Women's Division. Da hat es geklappt, die über den Royal Rumble einzuführen, zu zeigen, schaut mal, die kann wirklich was. Dann kommt sie da in die Division. Gut, dann wird sie ein bisschen früh Intercontinental Champion, aber geht schon. Da klappt's, aber alles andere in der Women's Division läuft Katastrophe.
Bei Fatal Influence, das hätte ich jetzt auch als nächstes angesprochen, da waren wir uneinig. Ich habe ja gesagt, ja, das kann man schon mal machen, dass man so eine neue Gruppierung da gleich so heiß reinbringt. Aber jetzt auf jeden Fall nicht so, wie sie es jetzt gemacht haben. Also ganz merkwürdig, sie haben da Rhea angegriffen. Mhm. Dann hat Jessie Zane sogar ein Einzelmatch gewonnen gegen Charlotte Flair.
Ja.
Danach nichts mehr.
Ja.
Also da haben sie nicht weitergemacht. Und also ich bin immer noch dabei, ja, das kannst du schon mal machen, jemanden neu reinbringen. Ja, dann so einen Quick Push geben, auch ja, so als Neuling. Ja, dann irgendwie so ein Titelmatch geben und das wird vielleicht nicht gewonnen. Und dann ja, muss man sich halt wieder hinten anstellen und sich dann hocharbeiten. Aber also, ja, die haben sie reingebracht, die haben gute, also wirklich sehr gute Reaktionen bekommen. Und dann wird einfach nicht mehr damit weitergemacht. Ja, Jason Jane hat keine Singles-Matches mehr. Die hatten ja auch diese, eigentlich diese 3 gegen 3 Fehde da mit Fatal Influence gegen Rhea, Charlotte und Alexa. Auch das, ja, da hat man kein Match gemacht oder so. Und ja, jetzt hat man das alles verebben lassen und ohne klaren Grund. Auch ohne klaren Grund dann halt Charlotte irgendwie eine Niederlage einstecken lassen,
ja,
die eigentlich auch was bedeuten sollte.
Ja.
Wenn man Charlotte Flair schon mal besiegt. Also sehr, sehr, wieder sehr merkwürdiges Booking da.
Ja.
Und auch Rhea's Titelregentschaft, also das ist jetzt schon die 3. in Folge bei dem Titel. Tiffany Stratton auch. Ja, auch keine irgendwie vernünftigen Fäden Gegner bekommen. Ja, sie hatte ja irgendwie 5 Titelverteidigungen, dann gegen Nia Jax und 3 andere oder so. Und dann ja auch Jade Cargill. Ja, was irgendwie 200 Tage Champion und irgendwie 2 Titelverteidigungen.
Ja.
Eine davon gegen Jordynne Grace, die sonst auch nicht bei SmackDown war. Ja, also dieses, wir geben jemandem den Titel und dann machen wir nichts mit den Leuten. Auch ganz merkwürdig, weil also das ist ja auch so ein bisschen die Idee auch von so Titelregentschaften. Jetzt nicht unbedingt bei so großen Stars wie bei Rhea, aber halt vielleicht bei so einer Tiffany Stratton oder bei so einer Jade Cargill, dass man sagt, okay, ja, die haben jetzt so 5, 6 Monate so einen Titel ran und ja, vielleicht danach auch nie wieder, aber sind dann halt immer ehemalige World Champions.
Ja.
Ja, so wie jetzt zum Beispiel auch Damien Priest.
Ja.
Jetzt immer sagen, stimmt. Ja, ehemaliger World Champion.
Zum und Beispiel, so. Ja.
Aber ja, dieses, wir geben den Leuten den Titel, ja, und dann machen wir wenig mit ihnen. Also hat ja auch, war ja auch bei SmackDown so, bei Stephanie Vaquer ist ja auch nicht viel rumgekommen. Also, ja, eine ganz merkwürdige auch so Booking-Philosophie dahinter.
Ja, also ich finde das auch, also diese Fatal Influence-Geschichte, finde ich, hat es schon wieder gezeigt. Also völlig unnötig, die Stars der Women's Division demontiert. Ganz unnötig. Und gleichzeitig aber nicht wirklich jemand neu aufgebaut. Wie gesagt, also ich finde, Soruka ist jetzt die einzige Person, bei der es funktioniert. Und bei der hat das auch funktioniert. Die ist ja gegen einen riesigen Namen angetreten, gegen Becky Lynch, hat die sogar besiegt, hat diesen super Kickstart hingelegt. Und es klappt aber jetzt auch und hat jetzt das nochmal verteidigt, auch gegen Lyra Valkyria, auch kein ganz kleiner Name, war immerhin auch schon mal Champion und so. War okay, gute Gegnerin, finde ich, jetzt für die erste Titelverteidigung. Da, so klappt es, ja, so kann man es auch machen und so kann man auch dann den Becky Lynch auch würdevoll quasi diesen Titel verlieren lassen und dass man dann sagt, okay, Becky Lynch kann sich jetzt aber auch anderen wieder zuwenden. Zum Beispiel den Money in the Bank Titel oder so. Aber das ist okay, dieser Ablauf. Aber bei allen anderen läuft das ja gar nicht so. Die kriegen dann diesen Kickstart kurz, demontieren einen profilierten Star wie Rhea oder Charlotte und dann fahren sie es aber nicht weiter. Sondern lassen es einfach wieder abebben. Und das Einzige, was hängen bleibt, ist, dass Charlotte verloren hat gegen JC Jane. Und das ist einfach, ja, wie gesagt, also meine Grundtheorie ist ja, die wollen einfach keine Stars in der Women's Division. Sie wollen einfach keine, sie wollen niemanden abheben lassen. Sondern jedes Mal quasi, wenn eine Frau davor ist, vielleicht irgendwie hochzurutschen, dann demontieren sie mit irgendwas. Also da bin ich fest von überzeugt, dass das die Idee ist.
Das ist ein bisschen ja eine Verschwörungstheorie.
Ja.
Ja, dass WWE keine, ja, lieber keine Stars hat als Stars. Aber, ja.
Keine weiblichen Stars, die waren schon männliche
keine
Stars.
Keine weiblichen Stars, aber auch weibliche Stars. Ja, wenn ihnen weibliche Stars jetzt mehr Tickets für den SummerSlam oder so verkaufen könnten, wäre ja auch ganz nett.
Aber das ist ja nicht die Idee.
Also eigentlich ist das die Idee.
Ah.
Ja, und ja, dass sie da auch halt eben was reinbringen können. Aber ja, wenn sie das nicht machen, also wenn deine Verschwörungstheorie richtig wäre, ja, dann, also man kann das, was sie machen, nicht von dieser Verschwörungstheorie so richtig unterscheiden.
Ja, eben. Denn die Idee wäre ja, dass Also zum Beispiel so jemand wie, weiß nicht, Sami Zayn oder so, dass der quasi an Aufmerksamkeit einbüßen würde, wenn man einer Frau mehr Aufmerksamkeit geben würde. Das wollen sie nicht. Ist meine Theorie. Es ist eine Verschwörungstheorie, ja, es ist eine leicht feministische Verschwörungstheorie, so. Aber ich find das evident. Und zwar seit 1,5 Jahren etwa. Und ich dachte, sie hätten es überwunden bei WrestleMania. Ich dachte, da hätten sie es jetzt gemacht. Sie hätten jetzt erkannt, wer die Stars in der Division sind und hätten dann gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach wieder back on track, doch nochmal die weiblichen Stars nach oben bringen. Aber nope, tun sie nicht.
Letztlich können sie sich aber halt auch nicht leisten. Also auch wenn man sich das anschaut, ja, die letzten PLEs hatten alle dann auch zwei Frauenmatches. Die Saturday Night's Main Event hatte sogar drei Frauen und zwei Männermatches. Also
Und
wenn
trotzdem,
man das verkaufen will, dann muss man ja den
ja.
Leuten auch vermitteln, das sind richtige Stars und da geht auch
Ja,
was.
genau, aber trotzdem war kein Frauenmatch das Main Event bei diesem PLE, überhaupt bei den letzten PLEs, überhaupt schon bei den SmackDown und Raw-Folgen erinnere ich mich nicht, wann das letzte Mal ein Frauenmatch das Main Event war. Obwohl da Titelverteidigungen passieren und Gewinne passieren, ja. Also ist das, was bei Männern aber sofort das Main Event wäre. Also da, was weiß ich, die einen Tag Teams, die seit 6 Wochen nicht mehr aufgetreten sind, gegen die anderen Tag Team, was seit 5 Wochen nicht mehr aufgetreten ist, ihr Titel verteidigen. Es passiert sonst eigentlich nichts. Und das ist das Main Event, weil es halt um den Titel geht. Und dann schlägt Soraya Becky Lynch um den Intercontinental-Titel. Und das ist irgendwie dann das dritte Match in der Card.
Ja, weil Ende der Show muss die Bloodline noch einen kleinen Kaffeeklatsch
Ja,
machen.
genau. Ganz genau. Ja, hätte man ja aber auch irgendwo in der Mitte machen können,
Ja.
eigentlich. Ja, nein, ich bin frustriert.
Ja, neben der Frauenseite gibt es auch eine Männerseite. Schauen wir da mal auf den King of the Ring. Bei den Frauen haben sich ja in drei der vier Qualifikationsmatches Raw-Wrestlerinnen durchgesetzt. Und bei den Männern haben sich in all vier Matches Raw-Wrestler durchgesetzt. Also in jedem Qualifikationsmatch, in diesen Vierer-Matches, waren immer zwei von Raw, zwei von SmackDown. Und insgesamt haben sich von Raw sieben Leute durchgesetzt und von SmackDown eine. Ja, was auch so ein bisschen, ja, also was auch so ein bisschen nochmal untermauert, wer hier gerade die
Ja.
A-Show ist und wer so
Ja.
die eindeutige B-Show eher halt schon so eine B-Minus-Show
Ja.
ist.
Und die eine war die gerade noch gegen Daisy Jane verloren hat.
Ja.
Ja, interessant, das stimmt. Ist mir nicht aufgefallen, aber in der Tat. Aber Raw ist auch viel besser als SmackDown. Ist auch wirklich mit Abstand viel besser als SmackDown.
Ja, also bei den Männern unsere vier Halbfinalisten: Obafemi, Dominic Mysterio, Javon Evans und die neueste hier beim letzten SmackDown, Jey Uso. Was denkst du da? Was wird da das Finale sein und was ist dein Wunschfinale?
Schwierig. Ich finde es nämlich schon wirklich also mal interessante Kombination. Also wenn ich das jetzt irgendwann mal hätte darauf wetten müssen, sozusagen, wer in diesem Halbfinale steht, das wäre nie die Kombination gewesen, an die ich gedacht hätte. Aber ich sehe sozusagen schon für jeden Einzelnen sehe ich schon irgendwie die Legitimation, da jetzt auch drin zu stehen. Sogar für Jey Uso. Aber fangen wir mal an. Also Obafemi, in dem Moment, in dem der in diesem Match war, war klar, dass er das eigentlich gewinnen muss. Obwohl ich sagen musste, dass sein Battle dagegen Solo fand ich eigentlich ganz gut, weil es mal ein bisschen gezeigt hat, dass Obafemi halt auch wresteln kann, abseits von diesen 2 Sekunden-Siegen. Und das war, und man hat auch gesehen, dass Solo Sikoa auch wresteln kann. Das fand ich eigentlich wirklich ganz gut und es war aber trotzdem klar, dass Obafemi das irgendwie gewinnen muss. Gut, man hat in so einem Fatal Four-Way-Match halt auch die Möglichkeit, dass Obafemi und Solo sich halt gerade noch auf der Treppe beim Publikum prügeln und dann gewinnt, wer war da nochmal drin? Weiß ich nicht mehr. Irgendjemand anderes in dem Ring. Ja, Carmelo Hayes und, hab ich vergessen. Dann gewinnt Carmelo Hayes. Wäre gegangen, aber eigentlich fand ich das schon relativ klar, dass Obafemi da siegreich rausgehen muss. Dominic Mysterio habe ich jetzt nicht kommen sehen. Finde ich gut. Bin Dominic-Fan. Ich finde auch, wir sollten wieder mehr über Dominic wieder mehr sehen und mehr mit Titelmatches und auch wieder oben mitspielen sehen. Aber ich finde, also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass man Dominic jetzt diesen kleinen Kick jetzt sozusagen wieder gibt. Vor allem nicht gegen Bron Breakker, Trick Williams oder Damian Priest. Gut, Damian Priest noch am meisten, aber Bron Breakker ist ja eigentlich eine aufstrebende Kraft. Trick Williams ist ja eigentlich gerade total over. Und dass man da jetzt Dominic hat gewinnen lassen, hat mich überrascht, finde ich aber gut. Jetzt das Match. Oberfemi gegen Dominic Mysterio. Boah. Weiß ich irgendwie nicht. Weil einerseits finde ich weiterhin, Oberfemi kann so ein Match nicht verlieren. Und andererseits wäre es jetzt aber auch nicht gut, wenn Oberfemi Dominic in 3 Minuten K.O. haut. Und dann würde ich quasi auch den Sinn von diesem Match irgendwie nicht so sehen. Also ich finde es schon interessant. Ich finde das auch, also hätte ich mir jetzt irgendwie so nicht gedacht, dass das kommt, aber finde ich jetzt schon irgendwie gut. Aber ich kann da überhaupt nicht sagen, wie das Match abläuft oder wie es ausgeht. Würde eigentlich in dem Match aber denken, dass es Oberfemi sein müsste. Dann mal auf die andere Seite geguckt. Das finde ich war schon die eindeutig schwächere Seite des Baumes, des Turnierbaumes. Javon Evans, auch würde ich sagen, der auf Papier schwächste Spieler in diesem Halbfinals. Aber kann man im King of the Ring Turnier schon machen. Ja, also finde den, das hat eine aufstrebende Kraft, der ist gut, der ist einzigartig, er ist bouncy, er ist irgendwie cool. Und so ein King of the Ring Turnier ist schon auch so ein Moment, da kann man solche Leute auch nach vorne bringen, finde ich. Deshalb hat er schon auch seine Legitimation. Gut, in dem Match war jetzt Seth Rollins, hätte ich jetzt eher ihn gesehen, um ehrlich zu sein. Aber ich finde jetzt, also Seth Rollins wurde halt nicht gepinnt. Und dann finde ich, kannst du halt Javon Evans, kannst du dann da irgendwie schon als hier Lucky Person quasi dann daraus vorkommen lassen und kannst in so einem King of the Ring Turnier schon machen. So, und jetzt Jey Uso. Ich finde es, das ist jetzt ein Hot Take, nicht schlecht, dass Jey Uso in diesem Halbfinale steht. Weil, zwei Gründe. Erstens, sie haben ihm wirklich ja auch das leichteste Match von allen gegeben. Ja, es war LA Knight drin. LA Knight ist schon cool, aber LA Knight hat null Momentum. WWE macht gar nichts mit ihm. Und es war absolut klar, dass LA Knight das nicht gewinnt. Also es ist jetzt, bricht jetzt viele Wrestling-Herzen, aber LA Knight ist einfach gerade nicht auf der Liste von WWE, irgendwas zu gewinnen. Schon seit längerem eigentlich nicht. Und deshalb war es klar, dass der dann nicht gewinnt. Und Royce Keys und Finn Bella, ja, nein, natürlich nicht. Royce Keys, natürlich nicht. Und Finn Bella als Demon vielleicht, aber nicht als Finn Bella. Deshalb ist Jey Uso schon der Richtige, der da jetzt rausgeht. Und Jey Uso ist auch storytechnisch sinnvoll, weil wir halt die Bloodline dadurch drin haben. Und wir ein bisschen die Brücke schlagen zwischen diesem sonst sehr losgelösten King of the Ring Turnier zu den eigentlichen Stories gerade bei Raw mit der Bloodline. Deshalb ist das schon, finde ich schon seine Berechtigung, dass Jey Uso da jetzt drin steht und hat aber halt auch wieder den leichtesten Gegner, nämlich Javon Evans. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er das auch dieses Halbfinale auch gewinnt. Jetzt nochmal zur Frage, wie, glaube ich, sieht das Finale aus? Also ich würde denken, dass Jey Uso im Finale steht, weil wir die Verbindung dann zur Bloodline haben. Und eigentlich vom Match her würde ich denken, dass es Oberfemi sein muss, der gegen Dominic Mysterio gewinnt. Aber für das Turnier fände ich es sinnvoller, wenn Dominic Mysterio derjenige wäre, weil ich finde, dass dann auch er das gewinnen könnte. Also Oberfemi kann es schon auch gewinnen. Aber Oberfemi gegen Jey Uso oder Oberfemi gegen Javon Evans, das ist, also bringt mir jetzt nicht viel. Also ich sehe jetzt auch nicht, dass Obafemi sich jetzt mit der Bloodline anlegt. Das ist auch nicht die Geschichte, die jetzt sinnig ist. Und Javon Evans und Obafemi sind schon in ihrem Ringstil so unkompatibel, dass ich da auch nicht glaube, dass das jetzt ein Match ist, was wirklich beiden nützt. Und deshalb würde ich da eher Dominic Mysterio sehen, der für beide irgendwie anschlussfähig wäre und dann auch derjenige sein könnte, der das gewinnt und dann halt tatsächlich King of the Ring ist.
Ich bin ziemlich festgelegt, wer King of the Ring wird. Also ich glaube auch nach dem, was WWE in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat, von den vier, die dabei sind, kommt nur Obafemi in Frage, weil ja, da geht es tatsächlich um auch wieder den Main Event von so einer Zwei-Tages-Veranstaltung. Und ja, also Dominic Mysterio, also ist der Main Event ist nicht Dominic Mysterio gegen Roman Reigns. Oder auch nicht Dominic Mysterio gegen Cody Rhodes oder so. Und auch nicht Javon Evans gegen einen oder Jey Uso.
Mhm.
Also meine These, glaube ich, auch das Beste, was man hier machen kann, ist, ja, also Obafemi gegen Jey Uso im Finale und dann setzt sich Obafemi durch. Deine These war ja immer, WWE macht hier das große Bloodline-Jahr nochmal mit alles Bloodline und so, bis es dann zu Roman Reigns gegen The Rock kommt. Ich habe da ja immer so ein bisschen gegengehalten.
Mhm.
Aber mittlerweile bin ich auch überzeugt, das ist tatsächlich die Richtung, in die man gehen will.
Aha.
Ja, kommen wir auch noch dazu. Ja, also da nach dem Main Event bei Clash in Italy, ja, hat man dann ja auch wieder die MFTs da stehen. Und ja, Tyler Tonga hat ja jetzt auch vor ein paar Wochen bei SmackDown so ein random Match gegen Royce Keys bekommen und gewonnen. Und das, ja, also spricht für mich alles dazu, dass ja, das halt wieder viel Bloodline sein wird. Und ja, also da ist dann halt auch die Logik, ja, Jey Uso verliert gegen Obafemi und dann muss Roman Reigns gegen Obafemi dran und dann ja, kann irgendwer anders wieder sagen, ja, Jey, hier, das ist wieder verbockt, ja, wegen dir muss Roman und so weiter.
Aber gewinnt Roman Reigns dann gegen Obafemi?
Ich habe eine spezielle These auch zum SummerSlam Main Event, nämlich dass es ein Triple Threat Match wird: Roman Reigns gegen Obafemi gegen Brock Lesnar.
Mhm.
So, Obafemi hat ja verloren gegen Brock Lesnar bei Clash in Italy, jetzt ihr WrestleMania Rematch, nachdem ja, also Brock Lesnar ja so ein bisschen unfair gleich zum Start Obafemi attackiert hat.
Mhm.
Und ja, von Brock Lesnar Seite ist ja jetzt eigentlich alles paletti, ja, er hat die Scharte da ausgewetzt und eigentlich auch kein Problem mehr mit Ober, aber Ober ist deswegen ja logischerweise unzufrieden und zählt ja auch jetzt bei Rohr immer, ja, dass er hier ja, mit Brock Lesnar noch eine Rechnung offen hat.
Mhm.
Ja, deswegen, also denkbar wäre natürlich auch immer irgendwie Brock Lesnar greift in einem der Matches ein, ja, aber entweder im Halbfinale oder im Finale kostet Ober da das Match und ja, dann ist ihr drittes Match da beim SummerSlam, aber irgendwie, ja, da fehlt so ein bisschen die Logik, weil, warum? Was ich glaube ist, es wird so sein, Obafemi gewinnt den King of the Ring, kann sich dann auch ein Jahr King Ober nennen, sagt dann hier, ich trete gegen Roman Reigns an. Und dann sagt, kommt hier, my name is Paul Heyman. Und sagt hier, ja, Brock Lesnar bei WrestleMania zurückgetreten. Und ja, da hat WWE dann aber angerufen und hat gesagt, hier Brock, wir brauchen dich. Und wir geben dir alles. Und dann hat Brock gesagt, okay, ja, dann will ich hier in meinem Heimatstaat Minnesota beim SummerSlam ein Match haben um den World Heavyweight Titel. Und so kommen wir, so machen wir das zu einem Triple Threat Match zwischen mit den drei großen Stars. Sehr viel Meat sozusagen da in dem Match. Roman Reigns, Brock Lesnar, Obafemi.
Hm.
Und ja, dann kann auch, also Roman Reigns behält dann den Titel, weil glaube ich jetzt auch, dass er den bis WrestleMania, bis zu seinem Rock-Match behält. Ja, und aber da ist dann halt alles möglich, ja. Also dann halt auch in so einer Dreier-Kombination. Ja, vermeidet man dann auch noch eine weitere klare Niederlage für Obafemi. Weil ich glaube halt, ja, jetzt nochmal gegen Roman Reigns antreten und dann nochmal irgendwie klar verlieren, das ist für Obas Momentum auch schwierig. Aber das ist so meine These, wie man dann auch Brock wieder reinbekommt in den Main Event von Minnesota SummerSlam in diesem Triple Threat Match. Das ist meine These.
Bin ich überzeugt von deiner These. Also ich finde es sehr gut, dass du jetzt endlich zu der Erkenntnis gekommen hast, dass ich recht habe seit April. Zeit wurde es, Gerhard. Naja, also ja, nee, denk ich irgendwie nicht. Also ich denke nicht, dass es ein Triple Threat Match geben wird, weil ich finde das ein bisschen, also wir haben eigentlich zwei laufende Fäden oder zwei laufende Stränge. Das eine ist die Bloodline und das andere ist die Obafemi Brock Lesnar Geschichte. Warum sollte man das jetzt zu einem zusammenfädeln, wenn wir doch da zwei tolle Matches draus machen können? Also das finde ich so ein bisschen, fände ich so ein bisschen unnötig. Und auch da die Frage, wie soll das dann genau ausgehen? Also, weil eigentlich könnte es ja dann nur, also wenn wir davon ausgehen, dass Roman Reigns nach diesem Match immer noch der Titelträger ist, dann muss er ja jemanden gepinnt haben oder muss er entweder Obafemi gepinnt haben oder Brock Lesnar. Dann würde ich auch sagen, er pinnt nicht Obafemi, weil mit dem müssen wir ja noch was machen. Dann pinnt er Brock Lesnar, was jetzt in deren Geschichte gar nicht unlogisch wäre, aber dann haben wir ja eigentlich die Fehde zwischen Obafemi und Brock Lesnar gar nicht richtig abgeschlossen, weil ja niemand irgendjemand den anderen irgendwie gepinnt hat. Und das glaube ich jetzt dann auch wiederum nicht, dass sie das machen. Das heißt, ich denke, dass die Obafemi, Brock Lesnar, schon einfach ihr ganz sagen, normales drittes Match machen lassen, dass Obafemi das gewinnt, dass dann 2-1 ausgeht und das entweder davor oder danach kommuniziert wird, dass das jetzt wirklich Brock Lesnars letztes Match war. Oder dass es so ein, wenn ich verliere, dann höre ich auf. Klausel ist. Gar nicht so Gunther-mäßig, wenn du verlierst, dann musst du aufhören, sondern so aus Brock Lesnars eigener intrinsischer Motivation halt zu sagen, okay, wenn ich das verliere, dann bin ich wirklich durch und dann höre ich auf. Kann man auch, finde ich, sinnvoll machen. Ich glaube aber nicht, dass sie da jetzt Roman Reigns noch mit reinmischen, ehrlich gesagt. Ich sehe aber schon den Punkt, dass wenn, also dass Obafemi schon ein guter King of the Ring wäre. Und ich sehe ja auch den Punkt, dass ich in dem Match Obafemi gegen Dominik Mysterio schon Obafemi vorne sehe. Und dass ich dann in einem Match Obafemi gegen Javon Evans oder Obafemi gegen Jey Uso Obafemi auch vorne sehe. Deshalb, ich kann mir das schon vorstellen, dass er King of the Ring wird. Deshalb jetzt mal Gegenfrage, Hypothese, Fragezeichen. Was hältst du davon, dass Obafemi, unabhängig wie er ist, sagt, okay, ich hätte jetzt ein Titelmatch bekommen beim SummerSlam, aber der Titel ist nicht wichtig für mich. Für mich geht es nur darum, dass ich Brock Lesnar endlich in die Finger kriege und deshalb gehe ich jetzt zu allen General Managern und Triple H und sage denen, ich verzichte auf die Titelchance, wenn ihr mir Brock Lesnar gibt. Und dann haben wir nämlich ein super episches Match zwischen denen. Und dann können wir Roman Reigns Solo Sikoa geben.
Na, also auf dem Papier vielleicht eine schöne Geschichte, aber wäre ich strikt dagegen, den ja irgendwie was zu sagen, wie hier der World Heavyweight Titel ist jetzt nicht so wichtig. Also
Aber für Obafemi, also ich würde sagen, für niemand anderen, aber für Obafemi würde das funktionieren. Weil man dem, also weil dessen Geschichte schon auch ist, ich wrestle aus so einer Überzeugung und aus so einem Drive gegen den Gegner. Und nicht aus so einem Drive zum Titel. Sondern Obafemis Fäden sind personenzentriert und nicht unbedingt titelzentriert. Also zumindest waren sie es bisher und ich würde sagen, das ist schon irgendwie Teil dessen Persönlichkeit auch.
ja, aber es kommt halt irgendwann auch wieder der Royal Rumble und also das ist
Ja,
halt
das kannst du aber dann
sehr,
wieder ändern.
ja, aber also ich würde es halt nicht mischen, weil das ist einfach, also das ist einfach eine Umdrehung zu viel und dann, ja, also dann kannst du das halt auch anders, dann kannst du es auch irgendwie anders machen. Ja, also funktioniert, hat das, glaube ich, hier vor WrestleMania 19 mit The Rock, wo ihm da auch der damalige General Manager Eric Bischoff angeboten hat, hier, ja, wir kriegen dich noch irgendwo irgendwie hier ins Titelmatch. Und dann hat The Rock gesagt, nee, ja, ich mein drittes Match gegen Austin bei WrestleMania, gegen den ich zweimal verloren habe, das ist mir jetzt wichtiger. Da war aber halt auch schon fünffacher Champion und hat gesagt, ja, ich will jetzt Steve Austin bei WrestleMania besiegen. Das ist die eine Sache, die mir noch fehlt. Das hat eine Logik, ja, aber jetzt Obafemi, ja, der noch keinen großen Titel gewonnen hat, zu sagen, nee, ist mir nicht so wichtig. Also glaube ich nicht dran. Ja, außerdem, Brock hat ihm auch nichts getan. Ja, also, das ist halt auch nicht so, ja, der hat nicht irgendwie, ja, sein Haus in Brand gesteckt oder was immer man da macht oder eben die Frau ausgespannt oder irgendwas, ja, sondern okay, er hat ihn bei ihrem letzten Match jetzt so ein bisschen unfair attackiert, bevor es losgegangen ist. Aber es ist halt auch nicht die große Blutfehde, ja, zwischen den beiden, wo man dann sagt, hier, alles andere ist mir egal.
Es geht um die Ehre, es geht um die Wrestler-Ehre. Weißt du, es geht um...
Ja, aber ja, er kriegt schon sein Match.
Aber er ist so ein Sportsman-Typ halt auch. Er ist jemand, der wrestelt um des Wrestlings willen. Und um sich mit dem Gegner zu messen. Und um in ein faires Match mit einem Gegner zu gehen und dem zu zeigen, ich bin besser als du. Deshalb, also das ist die Motivation von Obafemi. Und Brock Lesnar hat ihm jetzt gezeigt, du bist nicht besser als ich. Und dann ist es Obafemis intrinsische Motivation zu sagen, doch bin ich.
Ja, aber dann ist halt auch die Motivation, sollte da größer sein, zu sagen, hier, wer ist in den letzten Jahren immer die Nummer 1 gewesen? Ach, Roman Reigns, und jetzt kann ich ein Match gegen ihn haben.
Kann er danach machen. Der hat ja aber, Roman Reigns hat aber seine Ehre nicht berührt.
Ja, das...
Noch nicht.
Ja, das ist aber, glaube ich, halt nicht so... Ja, ich glaube, das ist nicht die... Ich glaube halt, die Ober gegen Brock-Fehde ist nicht auf diesem, ja, also halt nicht so auf diesem persönlichen Niveau, sondern halt eher hier, ja, ich will zeigen, wer besser ist, aber dafür gibt man halt keine Titelchance aus. Also meine Vermutung ist ja ohnehin, also das passt auch zu der Sache, die ich habe, dass auch dieses Triple Threat Match beide nicht gewinnen, dass auch erstmal der sozusagen so ein bisschen der Abschluss ist und ihr sich dann auch anderen Sachen zuwenden und ihr drittes Match erst bei WrestleMania stattfindet. Mhm. Weil jetzt, wo Brock Lesnar nicht bei dieser WrestleMania zurück sozusagen sein letztes Match hatte, ist auch meine These, wieder die Saudi WrestleMania nimmt er noch mit.
Mhm.
Und jetzt nicht irgendwie. Ja, also schön und gut, ja, SummerSlam in Minnesota, aber ja, dann kannst du auch noch weitermachen bis zu WrestleMania.
Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, SummerSlam ist Ende von. Also, ich bin eigentlich fest davon überzeugt. SummerSlam ist das Ende von Brock Lesnar. Obafemi gewinnt, dann ist es 2-1 und dann sagt Brock Lesnar, entweder er kommuniziert schon vorher oder sagt es danach, jetzt bin ich fertig. Das ist meine These, und ich fände es dann nicht sinnvoll, da jetzt Roman Reigns mit reinzuflechten oder auch Cody Rhodes mit reinzuflechten. Und deshalb wäre ich also tendenziell sogar dabei zu sagen, Obafemi gewinnt dieses Turnier nicht. Oder er könnte es gewinnen und dann verzichtet er auf die Titelchance und sagt, ich will aber Brock. Das ist meine Hypothese dazu.
Ja. Roman Reigns ist ja gerade im Urlaub und wartet so ein bisschen darauf, dass der King of the Ring fertig ist, um mal wieder zu schauen. Aber auf der Smackdown-Seite, da geht's heiß her, da um den WWE-Titel, weil da steht in dieser Woche ja das große Rematch nochmal von Clash in Italy an. Denn Gunther kriegt seine zweite Chance gegen Cody Rhodes. Auch verständlich, weil bei Clash in Italy hatte Gunther ja bei dem Cover, das dann zur erfolgreichen Titelverteidigung führte, seinen Fuß unterm Ringseil, und damit war der halt außerhalb des Rings und dann kann man entsprechend nicht zählen. Und ja, Deswegen kriegt er jetzt sein Rematch und er durfte sich auch aussuchen, was die Bedingung ist. Und jetzt von den, keine Ahnung, 300 Möglichkeiten, die es wahrscheinlich gibt, er hat mich unter ziemlich die dümmste ausgewählt. Ja, also er hätte ja alles Mögliche machen können, so ein Submission-Match oder ein Last-Man-Standing-Match oder was auch immer, ja, um seine Vorteile auszunutzen. Aber er hat gesagt, hier Sami Zayn soll der Referee sein. Und also klar, das ist so ein bisschen Messing with Cody's Head, aber also da muss ja echt irgendwas Besseres machen. Was denkst du da zu dem Match? Wie geht's aus? Holt Gunther den Titel? Turnt Sammy zweites Mal Heel?
Fünftes Mal. Also nein, Gunther geholt den Titel nicht. Cody gewinnt. Sami Zayn turnt ein fünftes Mal. Aber Gunther bekommt auch nicht das, was er sich erhofft von diesem Referee, weil Sami Zayn... Also eigentlich denke ich, die Situation ist so. Gunther und Cody machen ihr Match. Das läuft so weit, so fair. Sami Zayn bemüht sich, ein guter Referee zu sein. So weit, so gut. Dann macht Sami Zayn irgendeinen Fehler. Also, ob Absicht oder nicht, man weiß es nicht so genau. Der führt im weiteren Sinne dazu, dass... Also, er schadet Cody, aber er führt im weiteren Sinne dazu, dass Cody gewinnt. Und dann turnt aber Sammy richtig gegen Cody. Und dann ist Gunther quasi einfach nur die Side-Figur in diesem Match. Das ist ja eh schon aus meiner Sicht, was ich falsch finde. Und eigentlich haben wir aber dann die Geschichte Cody Rhodes, der Titelträger, gegen Sami Zayn beim SummerSlam. Das ist den Weg, den ich sehe. Und ich glaube, Gunther ist ein Statist in diesem Match. Ich finde das sehr bedauerlich für Gunther, weil ich finde, dass man dem auch mehr hätte geben können. Aber das ist irgendwie die ganze Zeit schon Gunthers Rolle, der ein Statist in seinen eigenen großen Matches ist. Und ich glaube, da geht es nur darum, dass wir darauf hinarbeiten, dass wir Cody gegen Sammy beim SummerSlam oder früher schon sehen und da eine schöne Fehde haben. Und dafür muss Cody aber den Titel behalten.
Also ich bin da nicht überzeugt. Aus einem Grund, dieses Match findet jetzt bei SmackDown statt, 8 Tage vor Night of Champions.
Ja.
Wäre das Match bei Night of Champions, ja, genauso gut hätte so booken, sich hinbooken können, dann hätte ich das für plausibel gehalten. Roman Reigns ist auch im Urlaub und also ich glaube, ja, Night of Champions braucht noch ein Main Event. Und zwar eins um einen der Herrentitel, eben weil die WWE das macht. Und deswegen ist es, gibt es da jetzt dieses Match bei SmackDown. Und das wird ein Night of Champions Titelmatch zur Folge haben. Entweder Cody gegen Sammy oder wieder so eine Version eines Triple Threat Matches. Ja, das halt, wenn es irgendwie ist, ja, das... halt irgendwie es keinen klaren Ausgang gibt, ja, weil Sammy erst, keine Ahnung, dann Gunther irgendwas entreißt und wenn er schummeln will und ihm damit eins überzieht und dann will Cody Rhodes covern und dann schlägt er aber auch auf Cody ein oder irgendeine Art von Ende, wo es dann ist und dann sagt er, okay, ja, hier und halt, ja, müsst ihr irgendwie zu dritt hier klären, dann macht er jetzt hier ein Triple Threat Match. Oder halt auch tatsächlich, ja, er also Sammy, wie du gesagt hast, ja, Sammy zählt erst das für 3 und dann turnt aber gegen Cody und dann gibt's da das Match bei Night of Champions.
Ja, kann man auch schon mal ein Night of Champions machen, aber ich glaube halt, Cody braucht den Titel, damit die Fehde gegen Sammy funktioniert. Weil sie das ja eigentlich auch schon so aufgebaut haben, weil Cody ja schon quasi gesagt hat, als sie sich im Ring getroffen haben, hier eigentlich geht es ja doch um den Titel. Es geht doch eigentlich gar nicht um unsere Freundschaft, sondern es geht doch eigentlich um eine Konkurrenz um diesen Titel. Und es ist jetzt auch so angelegt, würde ich sagen, dass das bei Sami Zayn so ist. Und ich glaube, die Fehde funktioniert nicht ohne den Titel. Und ich sehe aber halt auch nicht, dass jetzt irgendwie Sami Zayn sich gegen Gunther wendet, der den Titel hat. Das heißt, dass wir weitermachen können mit der Geschichte, bedeutet für mich, dass Cody den Titel behalten muss und dass Sammy jetzt wirklich turnt. Und wann das dann ist, ob wir das jetzt sozusagen schon bei Night of Champions machen oder erst Richtung SummerSlam oder irgendwo dazwischen, das ist mir dann, also das kann beides sein. Ist mir nicht ganz egal, weil ich mir eigentlich wünschen würde, sie würden es dann länger ziehen und sie würden es Richtung SummerSlam entwickeln. Oder Night of Champions ist Teil 1 und dann kommt Teil 2 und 3 und SummerSlam ist dann der große Knaller. Das würde ich mir wünschen, weil es eigentlich eine gute Fehde ist und Sami Zayn ist groß genug, dass dessen Turn halt auch Gewicht mitbringt und auch Reactions mitbringt. Deshalb würde ich sagen, dass ist eine schöne Fehde, die man jetzt zum SummerSlam ziehen könnte. Kann aber sein, dass sie schon vorher versuchen zu zünden.
Also ich sehe nicht, dass wir ein Cody Rhodes gegen Sami Zayn Match beim SummerSlam haben. Mhm. Zwei Gründe. Das eine ist, ja, SummerSlam braucht Main Events. Ja, also es gibt auch noch genug Tickets, die WWE verkaufen kann und will. Und da brauchen sie, glaube ich, ein größeres Match als dem jetzt doch ziemlich in der Midcard versunkenen Sami Zayn dazu machen. Und gibt einen anderen Grund. Ich glaube, dass Cody Rhodes den Titel verlieren wird beim SummerSlam. Und zwar aus folgendem Grund. Wie wir ja vorhin besprochen haben, kommt vermutlich dann relativ bald nach dem SummerSlam Crown Jewel. Und auch mit dem Match der beiden Champions. Hm. So, und im Moment sind die Champions bei Männern Roman Reigns und Cody Rhodes. Und ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass sie, ich glaube, das größte Match wahrscheinlich immer noch, das sie machen können. Ja, also abgesehen von, ja, wenn The Rock oder so zurückkommt, aber von denen, die jetzt da sind, dass es das dritte Aufeinandertreffen von Roman Reigns und Cody Rhodes ist und das werden sie nicht in so einem Crown Jewel Match machen, wo man halt gegeneinander antreten muss, weil man halt Champion ist. Dafür verliert einer den Titel. Ich glaube, es ist nicht Roman und ich glaube, es ist stattdessen halt Cody Rhodes. Meine Vermutung ist halt, dass diese Sami Zayn Geschichte tatsächlich dann mit Night of Champions abgeschlossen wird. Und Sami Zayn wieder irgendwie in der Midcard verschwindet. Ja, vielleicht, ja, dass wir dann mit Gunther gegen Sami Zayn beim SummerSlam da irgendwie nochmal rausgehen. Und dass jetzt einer der Leute, die auch bei WrestleMania in so einem großen Titelmatch stand und seitdem nicht mehr gesichtet wurden, zurückkommt, nämlich entweder Randy Orton für sein Rematch oder CM Punk. Und dass die dann auch entsprechend den Titel dann gewinnen und dann auch bei Crown Jewel antreten. Das ist meine These, so wie es da weitergeht.
Ja, verstehe ich. Aber, also CM Punk glaube ich nicht. Also jetzt gerade, also wie du es skizziert hast, dass wir uns eigentlich quasi auf, weißt du, bei Crown Jewel dann Roman Reigns gegen den dann neueren Champion haben. Sehe ich CM Punk nicht, weil das Match hatten wir bei WrestleMania schon. Und das war ja schon episch und das war viel mehr Gewicht und glaube ich nicht, dass wir das jetzt einfach nochmal wiederholen. Und ich glaube auch CM Punk, also ich glaube, der kommt irgendwann zurück und es wird ein großes Ding und es wird super, aber ich glaube nicht, dass der direkt wieder auf die großen Titel geht. Randy Orton. Ja, sehe ich mehr. Sehe ich auch, dass Randy Orton das auch dieses Jahr noch einen Titel gewinnt und sehe ich auch, dass der nächstes WrestleMania auch vielleicht noch der Titelträger sein könnte. Ob ich jetzt Roman Reigns gegen Randy Orton bei Crown Jewel im Titelträger gegen Titelträger Match sehe, boah, bin ich mir auch nicht so sicher. Ist schon ein gutes Match, kann man schon machen, aber ist es so, ich weiß nicht, ob das wirklich das Format ist für dieses Match dann. Dann könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen, dass wir dann Titelträger Sami Zayn haben. Ja, Gerhard verzieht das Gesicht. Doch, weil Sami Zayn, der das dann gerade gewonnen hat, kommt dann gegen Roman Reigns. Dann haben wir so ein bisschen die Shield, Bloodline, nicht Shield, nein, Bloodline-Geschichte kurz wieder revived, was ja passt zu der ganzen Bloodline-Entwicklung, die wir dann haben. Dann haben wir kurz den Moment zu überlegen, kommt eigentlich Sami Zayn jetzt quasi auch in die Bloodline rein? Dann verliert er das aber haushoch gegen Roman Reigns. Und dann kann er es ja auch wiederum gegen Randy Orton verlieren. Oder gegen irgendjemanden verlieren. Aber so diesen, dass Sami Zayn jetzt im Sommer noch zumindest kurzzeitig Champion wird, würde ich jetzt nicht ausschließen.
Ich schon.
Nee, würde ich nicht. Also das, der Turn ist schon groß genug jetzt. Das passt schon. Wenn die da jetzt was draus machen und wenn die das jetzt episch aufbauen, dann ist das auch so eine, Sami Zayn will seine Story finishen. Das haben sie in der ersten Folge bei SmackDown in diesem Jahr quasi schon angekündigt, dass das ein Ding sein wird. Dass Sami Zayn finishes his story. Und das ist jetzt noch besser, funktioniert jetzt noch besser als damals gedacht, weil er jetzt den Heel-Turn gemacht hat und jetzt auch eine Legitimation hat, diese großen Matches wieder zu machen in der neuen Rolle.
Na, also ich glaube nicht. Also das war, also auch wenn ich an WrestleMania zurückdenke, ja, wie katastrophal da auch sein Match mit Trick Williams war. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das WWE jetzt in dieser Phase irgendwie, ja, also wo es ohnehin nicht so gut läuft und wo sie bei allem anderen irgendwie auf die, ja, auf das Etablierte setzen, dass sie da jetzt sagen, jetzt starten wir mal hier das große Sami Zayn-Experiment auch noch um den SummerSlam herum. Also ich sehe das nicht.
Doch, ich sehe es schon.
Also ich sehe das jetzt, ja. Also er ist so jetzt so ein bisschen dabei, um halt Cody Rhodes zu beschäftigen. Ist halt wieder ein ernsthafter Gegner, Auftritt, aber nicht so, dass er, also es ist kein SummerSlam Main Event. Das ist auch sonst nicht, also ich sehe es nicht.
Doch, sie bauen ihn jetzt, oder sie retten ihn jetzt gerade. Sie retten ihn und dann kann es gut werden.
Also ich habe große Zweifel daran.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen, ja, auch sonst werden wir einiges sehen. Wir haben jetzt auch heute ein paar Sachen nicht gemacht, also zum Beispiel wir können auch nochmal über alles, auch nochmal über das alles, was bei der Bloodline passiert. Aber das wäre auch nochmal ein großes Thema und das ist auch nächste Woche noch da. Da würde ich sagen, da machen wir dann einen größeren Blick auch wieder, wie es jetzt eigentlich bei der Bloodline läuft. Dann haben wir auch die Finals für King of the Ring und Queen of the Ring Turnier. Wir wissen auch, wie das Match ausgegangen ist bei Cody Rhodes und Gunther und wie es da weitergeht. Und ja, also Bloodline und Vorschau auf Night of Champions machen wir dann nächste Woche. Und ja, bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns von allen alten und neuen Zuhörern und bis bald und bleibt dem Wrestling treu.
Genau, ciao.